Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite auch im neuen Jahr wieder, der liebe Martin. Hi.
Hallo David, grüß dich.
So, neues Jahr, neues Glück und wir alle freuen uns schon auf jede Menge neue Workshops und Strategie-Meetings, die jetzt wahrscheinlich die kommenden Monate anfallen werden. Und Sätze, die wir da sicherlich hören werden, ist sowas wie, wir müssen uns wieder auf unsere Kernkompetenz fokussieren. Oder andere gleichnamige Sätze.
Also könnte man quasi Strichliste machen. Solche Workshops per se sind ja nicht schlecht, ne? Also sich am Anfang vom Jahr mal zusammensetzen, hey, was ist unsere Taktik für die nächsten paar Monate, ist eine gute Idee. Ja.
Auf jeden Fall. Aber diese
Kernkompetenz und diese vor allen Dingen Unschärfe der Kernkompetenz ist ein Problem, weil man da nicht sauber denken kann. Da wabern dann so Begriffe rum wie interner Kunde, wir müssen uns wieder auf unseren internen Kunden fokussieren, ja. Und das kann man vom Wording schon so nehmen, wenn das in der Organisation so sich entwickelt hat, ne, dass das der interne Kunde ist. Aber wenn wir jetzt halt nachdenken wollen über Organisationsentwicklung, was ist denn jetzt ein Markt, was ist denn wichtig, was ist denn Kernkompetenz, dann ist das unsauber und das führt einen auf die falsche Fährte.
Und deswegen wollen wir heute mal darüber nachdenken mit euch gemeinsam, was ist denn eigentlich Kernkompetenz? Was steckt hinter so einem Satz, wenn jemand sagt, wir wollen uns wieder auf unsere Kernkompetenz fokussieren? Neben der Funktion, wie wir das auch schon oft gesagt haben, dass diese Sätze ja Allgemeinplätze sind, generell also kommunikativ anschlussfähig, man da quasi recht wenig gegen sagen kann, ob es jetzt der interne Kunde ist, ob es der andere Kunde ist, ob man sich auf seine eigenen Stärken wieder fokussiert, ob wir mehr zusammenarbeiten wollen. Ihr kennt diese ganzen Floskeln, die da gerne vom Management breitgetreten werden. Und wie gesagt, keine Kritik, es ist ihr Job und es ist auch genau richtig so. Wir wollen heute aber nicht da reingehen, sondern wir wollen erklären, was hat es denn mit diesem Satz eigentlich auf sich? Was ist denn Kernkompetenz überhaupt? Und dann damit natürlich auch noch die Frage verbunden, wie finde ich überhaupt heraus, was meine Kernkompetenz ist? Ist nämlich gar nicht so einfach, wie sich herausstellt.
Ja, im konkreten Fall ist es wahrscheinlich schwieriger als in der reinen Theorie. Ja. Die reine Theorie, da gibt es einen einfachen Lackmustest, den man so mal anwenden kann. Es gibt keinen Markt dazu. Also ihr könnt es nicht kaufen, was ihr da beschreibt.
Ja, also die Frage wäre, was kann denn keiner am Markt liefern? Weil wenn ich es vom Markt beziehen könnte, dann ist es dann per Umkehrschluss nicht meine Kernkompetenz. Also du willst es kaufen, aber es gibt keinen dafür. Dann hast du eventuell etwas gefunden, was deine Kernkompetenz sein könnte. Da haben wir jetzt an dieser Stelle schon mal eine ziemlich wichtige Erkenntnis, die mir zumindest neu war, als ich mich damit beschäftigt habe. Denn gegen dem allgemeinen Glauben, der da draußen herrscht, was Schale ist, ne, also was Schalenkompetenz oder beziehungsweise was Kernkompetenz ist, entscheidet der Markt und nicht das Unternehmen. Das ist schon mal ein Gamechanger, würde ich sagen, ne?
Ja, das hieß ja, dass ich, wenn ich entscheiden möchte, dass ich mich wieder auf meine Kernkompetenz fokussiere, ich das gar nicht entscheiden könnte.
Richtig.
Jetzt würde jemand wahrscheinlich sagen, ja, es gibt ja Marktbegleiter, die haben das Gleiche. Das könnte ich ja bei denen kaufen.
Mhm.
Also,
was mache ich dann?
Die Frage, ob, ja, genau, gute Frage. Was passiert denn dann? Dann müsste ich quasi eine Art Partnerschaft eingehen mit denen.
Ja.
Dann würde es wieder gehen, ja. Aber von einem Mitbewerber oder Marktbegleiter was einkaufen, geht nicht, ne? Weil sonst wäre es ja keiner. Ja? Ich will ja das Produkt besser haben als er. Also für den Fall so dieses Argument, ich kann es nicht kaufen auf dem Markt, kurz nochmal auf den Zahn zu fühlen.
Ja. Wir wollen jetzt gleich vier ganz konkrete Fälle mit euch einfach durchgehen und zum Abschluss haben wir da natürlich auch noch konkrete Beispiele mit dabei, um das noch etwas plastischer und greifbarer zu machen. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, brauchen wir noch ein paar Begriffe, die, glaube ich, notwendig wären, um das zu verstehen, dieses Konzept. Nämlich der eine wichtige Begriff ist die sogenannte Wertschöpfungstiefe. Wertschöpfung haben wir ja schon hier also hoch und runter dekliniert. Alles das, worüber sich der Kunde beschweren würde, wenn wir es nicht mehr tun, das ist Wertschöpfung. Die Wertschöpfungstiefe ist das Verhältnis zwischen dem, was selbst gemacht wird und was zugekauft wird in einem Unternehmen. Heißt ganz konkret, eine hohe Wertschöpfungstiefe heißt, wir machen viel selber im Unternehmen, Eine niedrige Wertschöpfungstiefe bedeutet, wir kaufen viel zu. Jetzt kann man das sich auch wieder historisch einfach mal angucken. In trägen Märkten, so wie wir es früher hatten, ne, Stichwort Taylorismus, war eine hohe Wertschöpfungstiefe ziemlich vorteilhaft. Oder wir würden sagen funktional, weil die kleineren Zulieferer überhaupt nicht mithalten konnten. Ne? Das war quasi Skalierung über Stückzahl. Skaleneffekte wollte ich da ausnutzen. Ne? Das mag die BWL. Kleine Margen, große Stückzahl, große Gewinne.
Und ich kann alles selber kontrollieren und ich kontrolliere es in einer abgeschlossenen System regelbasiert. Und damit wird es wieder leicht, das zu kontrollieren. Es ist also wenig Komplexität, die ignoriere ich sozusagen.
Genau, richtig. Dadurch konnte ich mir hohe Lagerkosten auch erlauben, weil ich wusste, dass ich sozusagen der Einzige bin, der das in den Markt drücken kann. Deswegen hat sich das gelohnt. In dynamischen Märkten ist eine niedrige Wertschöpfungstiefe funktional, weil die kleineren, spezialisierteren Zulieferer Flexibilität, Qualität, Innovation, was auch immer, diese ganzen Buzzwords, die wir auch da haben am Markt, viel besser unter einen Hut bringen können. Ja? Der Traum eines jeden Konzerns. Flexibel sein, Qualität sein und innovativ sein können, während man effizient abarbeitet. Dafür sind Großkonzerne nicht gemacht. Deswegen lohnt es sich dann eben mit Partnerschaften, wie du vorhin schon gesagt hast, Martin, zusammenzuarbeiten. Ja? Die können gewisse Teile der Wertschöpfung einfach besser bedienen. Dann muss ich aber natürlich wissen, was ist meine Kernkompetenz und was nicht. Und dysfunktional wird es dann generell, wenn eben die Kleinen versuchen, die Großen nachzumachen, ne, also das große Geschäft selber zu machen. Und es wird genauso dysfunktional, wenn die Großen so tun, als wären sie flexibel. Das wissen wir, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung. Das funktioniert nicht.
Ja, es funktioniert ganz kurz, ne? Und dass es nicht funktioniert, können wir an Beispielen von Aufkäufen von kleinen Startups sehen. Das ist quasi, also könnte man fast schon als Gesetz, aus Kausalität bezeichnen, ne? Es muss natürlich nicht immer so sein, aber in der Regel ist es so, sobald so ein Konzern so ein kleines Startup aufkauft, also es kauft sich quasi Innovation und Flexibilität und hey und Coolness und so, ne? Ja, in einem Jahr ist das Startup genauso wie der Konzern. Weil die Kultur von dem Konzern da reinschwappt, die ganzen Abschlussrechnungssysteme, die Effizienzbetrachtung. Und da können Sie Glück sein, wenn es es noch gibt, das Ding nach einem Jahr.
Ja. So, das heißt, wir haben jetzt also zwei Unterscheidungen, die wir uns angucken müssen oder die damit einwirken. Das eine ist nämlich also einmal Schalenkompetenz und Kernkompetenz. Das haben wir jetzt gerade einmal durchdekliniert. Kern ist all das, was ich nicht am Markt kaufen kann. Schalenkompetenz ist das, was ich am Markt beziehen kann. Und dann gibt es eben noch eben dazu die Unterscheidung, es gibt einen Markt dafür und es gibt keinen Markt dafür. Und daraus ergibt sich eine Vierer-Matrix. Und das können wir auch an der Stelle sagen hier, ne, das ist wieder einer der schönen Denkzettel von Gerhard Voland. Kann man wunderbar nachlesen. Wir probieren es hier nur für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schön aufzubereiten. Und diese Vierer-Matrix hat dann dementsprechend vier Felder, nämlich einmal, ich möchte etwas kaufen und es ist auch vorhanden am Markt. Ich möchte etwas selber machen und es gibt keinen Markt dafür, es fehlt. Ich möchte etwas kaufen, es fehlt aber am Markt. Oder ich möchte es selber machen und es ist vorhanden am Markt. Das sind die beiden Fälle. Die ersten beiden, die ich genannt habe, die sind trivial. Das ist nämlich genau das, wie man es idealerweise macht. Nämlich, ich möchte etwas kaufen am Markt und es ist vorhanden. Dann sollte ich das bitte machen. Das heißt, ich kaufe einfach Schalenkompetenz dazu. Wenn ich es selber machen möchte und es fehlt am Markt, ist es auch wunderbar. Das heißt nämlich, ich habe meine Kernkompetenz gefunden und das muss ich selber machen. Und dann schauen wir uns jetzt die beiden anderen Fälle an, nämlich die sind das, was interessant ist. Wenn ich eben rausfinde, dass ich etwas kaufen möchte am Markt, aber es gibt es überhaupt nicht, oder ich möchte etwas selber machen und es ist eigentlich am Markt vorhanden. Und da steigen wir jetzt mal tiefer ein.
Ja, also das wohl Spannendste für mich, als ich das gelesen habe, ist dieser Kauf der Kernkompetenz. Das produziert nämlich neben Verschwendung natürlich auch die Tatsache, dass ich dann ausgenutzt werden kann als Unternehmen. Ich werde erpressbar. Wir kennen das bei den großen Automobilzulieferern, die teilweise Kernkompetenzen, also zum Beispiel, wie baue ich eine Fensterscheibe da ein oder wie baue ich das Glas oder wie mache ich das Glas outsourcen und dadurch erpressbar werden. Und die Gegenreaktion ist dann natürlich ein knallharter Einkauf, ne, der das probiert zu kontern, ja, aufgrund der Marktmacht oder das Ausspielen der Konkurrenten gegeneinander. Aber im Prinzip resultiert dieser knallharte Einkauf darauf, dass sie Kernkompetenz einkaufen und natürlich den Verdacht haben und auch nicht unbegründet, dass sie da übers Ohr gehauen werden.
Ich hatte den konkreten Fall tatsächlich mal in einem Projekt, wo es auch um eine Kooperation mit einem Softwarehersteller ging, die aber wohl, wie sich herausgestellt hat, meiner Meinung nach eine Kernkompetenz dieses Unternehmens angeliefert haben. Und beide Seiten wussten an der Stelle, dass sie aufeinander angewiesen sind. Und das war ein Riesen-Hickhack. Es gab ewige Preisdiskussionen, beziehungsweise ich fand, der Preis ist gar nicht mehr so das Thema, weil wenn du Unternehmen hast, die sehr liquide sind, kann man sich das teilweise leisten. Das Problem ist, dass natürlich der Dienstleister in dem Fall, weil es keine Konkurrenz gibt und keinen Markt, nicht dazu incentiviert wird, besser zu werden, die Qualität des Produkts zu verbessern. Es gibt gar keinen Anreiz, weil der Kunde, es ist der einzige Kunde auf dem Markt, sie sind der einzige Lieferant. Von dem her, nimm das, was wir liefern oder lass es. Wie kommt man da raus? Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir jetzt nicht im Detail hier beleuchten. Das eine ist die Partnerschaft, die Martin schon angedeutet hat. Ja, das heißt, ich probiere ein Partnerunternehmen zu finden, mit dem ich, Woland sagt, ein virtuelles Unternehmen gründe. Da können wir im Detail auch mal wann anders drauf eingehen. Und ich kann eine Markterzeugung machen. Ne? Das ist auch nochmal ein ziemlich komplizierter Fall. Da sollten wir vielleicht Martin auch nochmal eine extra Folge zu machen. Wie erzeuge ich denn eigentlich einen Markt, wenn es keinen Markt gibt? Da gibt es auch viele, wie sagt man, Taschenspielertricks. Aber darum soll es jetzt heute erstmal nicht gehen. Wir haben noch einen vierten Fall, nämlich ich möchte etwas selber machen und es ist aber am Markt vorhanden. Was mache ich denn dann? Also, wenn ich die Scheinkompetenz selber machen kann, ist es billiger, wenn ich die Leistung kaufe. Weil wenn ich es mache, ist es teurer, die Leistung einzukaufen und deswegen ist es Quatsch.
Ja, und es erzeugt natürlich noch ein paar Kollateralschäden, ne? Also wenn ich Schalenkompetenz, also was nicht mein Hauptthema ist, einkaufe und das nicht tue, also ich kaufe es quasi nicht ein, ich sage, das muss ich alles selber machen, ja? Also so eine Buchhaltungssoftware, ich bin ja Softwareentwickler, die kann ich ja selber programmieren, ne? Das kriege ich hin. Ja, wir haben einen Programmierer da, sitzt eh rum, ne? Und plötzlich lenke ich die Aufmerksamkeit des Unternehmens vollkommen auf diese Buchhaltungssoftware. Die sollen ja ganz was anderes machen, ja? Und binde da interne Ressourcen. Und da verschiebt sich plötzlich das Ding. Und es kann natürlich dann passieren, dass man plötzlich Softwareentwickler für Buchhaltungssoftware wird, ne? Also es wäre dann der positive Ausgang der Geschichte. Aber in Wirklichkeit ist das erzeugt massive Verschwendung und eine starke Fokussierung des Unternehmens auf so ein internes Ding. Ich hatte das mal erlebt, das war ein Softwaredienstleister, der hat da dutzende Programmierer rumsitzen und die haben eine ERP-Software eingeführt, ne? Also wo man durch Rechnungen schreiben kann, Kundenverwaltung machen kann, Urlaube genehmigen kann, also so die eierlegende Wollmilchsau eingekauft. Und diese musste man leider also ein bisschen anpassen, also so richtig anpassen, ne? Also, und dieser Dienstleister hat die angepasst. Und hat die angepasst und dann hat man gesehen, der Dienstleister, der kann ja gar nicht so richtig Projektmanagement, der macht da Fehler, ja? Weil das die Kernkompetenz des Unternehmens war, deshalb haben die das überhaupt gesehen. Und da gab es Stress und da gab es Gezeter und, ja, und Preisverhandlungen, die natürlich dann nur die Symptome sind der Unzufriedenheit, ne? Und die haben sich aber relativ schlau aus der Affäre gesogen. Und zwar, die haben nämlich eine Partnerschaft mit denen dann gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, dieses Angebot, jetzt reparieren wir das. Jetzt übernehmen wir den Projektmanagement-Part, weil das können wir nämlich. Und werden quasi Partner für dieses Projekt. Und ihr helft uns und unterstützt uns. Wir stellen vielleicht sogar noch einen Entwickler ein, ja, dass wir dann unsere Anpassungen machen. Also, die haben quasi die interne Anforderung und die Anpassung der Software, wo die anderen die Experten waren, kombiniert und haben eine Partnerschaft draus gebaut. Total
Das
schlau.
ist ein
Also,
smarter Move. Ja.
ja, das ist, also, man hat dann zwei Kerne, ne, die dann operieren, ne? Also einmal diese Anpassungsfähigkeit an die Software und das andere die internen Anpassungen programmieren und zu konzipieren plus dem Projektmanagement. Und diese augenscheinliche Projekthavarie ist dann, sag ich mal, mit sehr viel Zeit, ne? Du hast ja dann ein komplettes Neuanlaufen des Projekts, ne? Also es dauert quasi doppelt so lang. Hast du dann zum Erfolg gekommen? Kleinigkeiten haben immer noch nicht gepasst. Ich glaube, die Mehrwertsteuer musste man dann immer noch manuell berechnen nach irgendwie 3 Jahren Projektlaufzeit. Aber das waren so Kleinigkeiten. Also wer braucht so eine Mehrwertsteuerberechnung?
Ja, 19% kann man noch selber obendrauf schlagen, wenn es sein
Ja, genau,
muss.
das kriegt man hin.
Genau, ja. Wenn ich die Scheinkompetenz aber selber machen möchte und ein Markt dafür vorhanden ist, gibt es aber noch einen zweiten interessanten Fall, nämlich wenn ich die Scheinkompetenz mache und ich merke, dass ich es nur teurer einkaufen könnte, dann habe ich ja den Fall, dass ich eventuell einen neuen Markt für mich gefunden habe. Ja? Das heißt, dann könnte ich meine Dienstleistung oder das, was ich da jetzt gerade probiere zu produzieren, selber am Markt zu verkaufen, weil ich es ja offensichtlich billiger hinkriege als das, was aktuell am Markt da ist. Also es ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Ne? Dann wäre es ja auch Verschwendung, wenn ich meinen Preisvorteil nicht nutze, um das am Markt anzubieten. Kann man sich überlegen, strategisch, ne, ob es sinnvoll ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit.
Das ist manchmal auch echt seltsam, wie sich das dann ergibt. Ne? Also dieser Markt, der ist ja so, diese da so entstehen und dann entstehen neue Partnerschaften, das hat ja eine hohe Dynamik. Ne? Ich habe mal bei einem Dienstleister gearbeitet, der Schulungen für im Softwarebereich Agilität angeboten hat. Ne? Und der hat das relativ formalisiert und standardisiert, was richtig und gut ist. Ne? Also wenn man so viel Schulungen machen, muss man das alles schön standardisieren. Das ist alles blaue Wertschöpfung und zack. Ne? So, und jetzt gab es aber immer wieder mal so Spezialthemen, die so schnell und hurtig auf den Markt kommen mussten. Ne? So KI poppt auf und was nicht alles. Ne? Und was die dann gemacht haben, die haben dann die internen Prozesse umgangen und haben dann eine Partnerschaft mit einem anderen, kleineren Schulungsanbieter eingegangen. Der quasi, die waren nur 4, 5 Mann oder so, ne? Die waren halt super schnell und haben diese fehlende Geschwindigkeit, die sie in ihren Prozessen gehabt, mit diesem Partner kompensiert, ja? Und haben da probiert, zwischen sich sozusagen eine symmetrische Schnittstelle zu bauen, ja? Was total tricky war, weil man muss ja, um eine Partnerschaft eine echte zu machen, eine Voraussetzung ist ja, dass man zusammen leistet und auch zusammen dann den Gewinn einheimst sozusagen, also keine so interne Verrechnung oder so ein Schmarrn, ne? Also das heißt, es muss symmetrisch sein und das geht bis in die Vertragsgestaltung rein. Also derjenige, der den Vertrag gemacht hat, der hat das sehr schlau gemacht. Der hat diese Asymmetrie der beiden Partner mit einer Sonderkündigungsrecht des einen Partners sozusagen gemacht, sofern der andere ein Veto einlegt. Also das heißt, man hat Parität geschaffen. Der eine kann natürlich jederzeit sagen, ja, ich habe ein Veto, wir machen das anders. Aber dann hat der andere auch die Möglichkeit zu sagen, nee, dann kündige ich. Ja, also und beide haben quasi dieses ganz scharfe Schwert, müssen damit irgendwie klarkommen. Und damit hast du Machtgleichheit erzeugt.
Smarter Move, ja. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja den Teil der Partnerschaft dann doch nochmal erläutert. Nämlich, die geheime Zutat ist diese symmetrische Schnittstelle, die wir auch schon mal hier im Podcast irgendwo besprochen haben. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Dass wir eben beide Teile müssen liefern, damit die Gesamtleistung zustande kommt. Und der Gewinn wird dann eben tatsächlich zwischen diesen beiden Partnerschaften auch aufgeteilt. Ne? Genau wie du gesagt hast, Martin. Es gibt keine interne Verrechnung, keine interne Bürokratie. Sondern es geht darum, dass beide leisten müssen, weil beide einen speziellen Teil der Wertschöpfung abdecken, damit die Gesamtleistung zustande kommt. Und dann kann man sich die Beute, die man gemeinsam erjagt hat, fair aufteilen. Und so gewinnt man Geschwindigkeit, ne? Wie wir am Anfang gesagt haben. Die einen bringen eine Kompetenz mit, die anderen bringen eine Kompetenz mit. Es ergänzt sich perfekt und dadurch bekommt man auf einmal ein neues Angebot, das man am Markt platzieren kann. Win-win.
So ist es.
So Martin, jetzt sind wir aber beide auch oft oder lange immer noch in Managementberatungen angestellt. Ne? Also wir arbeiten irgendwie in Beratung und wenn ich so mir den Markt angucke, dann gibt es doch da zig Unternehmen, die meiner Meinung nach alle exakt das Gleiche machen. Die haben alle einen anderen Namen und alle einen anderen Anstrich, aber im Kern machen die alle genau das Gleiche. Was ist denn da jetzt bitte die Kernkompetenz?
Ja, das klingt erstmal wie ein Widerspruch, gell? Weil das ist irgendwie alles gleich und dann schaue ich auf den Markt, ja, ist vorhanden, ganz viel. Muss ich es mit allen in Partnerschaft machen oder muss ich es einkaufen? Und also mich hat das auch verwirrt, ja. Wie kommt man denn jetzt da auf eine Differenzierung? Wie differenziert sich Beratung aus?
Und unsere These ist, das ist dann jetzt ausnahmsweise mal der Social Fit. Ne? Hier ist dann der Mensch jetzt der relevante Faktor. Denn, das haben wir auch schon oft gesagt, hier geht es ja darum, ein Gespür zu entwickeln für die Probleme des Kunden. Ne? Wie mache ich die Ansprache? Wie sehr bin ich im Kontakt mit dem Kunden? Ne? Habe ich einen Zugang zu dem? Kann ich leicht Aufträge generieren? Entweder als Vertrieb oder eben als Berater, habe ich ein Gefühl für die Organisation und kann die Probleme gut herausarbeiten? Kann man sich gegenseitig riechen oder schmecken? Das ist ja dann schon ein Vertrauensverhältnis, was da sein muss, um tatsächlich eine gewisse Wirksamkeit auch zu erzeugen. Das heißt, hier macht es natürlich einen Unterschied, ob Petra oder Paul dieses Projekt macht. Natürlich macht da der Mensch einen Unterschied. Also hier ist der Social Fit dann die Kernkompetenz, weil das kann ich nicht einkaufen.
Und es erklärt auch, warum so ganz kleine Beratungen oder teilweise so One-Man-Shows, ne, also mit so ganz, ganz hochrangigen Mandaten teilweise betraut sind, denkst du, wie sind sie denn bis dahin gekommen? Ne? Ja, die kann halt mit dem gut. Ne? Also die hat halt da sehr viel Zeit am Anfang in den Beziehungsaufbau investiert. Ja, also das ist dann die logische Konsequenz daraus, ne? Das heißt, ich kann kein Angebot per Stange dann machen, ja. Hier unser 20 Berater sucht einen aus, sondern man muss halt sehr viel Energie und Zeit auf diesen anfänglichen Beziehungsaufbau machen, den man im Rahmen übrigens einer Auftragsklärung dann macht, ne? Da kriegt man Kontakt zum Kunden, dann hat man auch einen Grund, über was man redet. Ja. Aber da findet der Beziehungsaufbau statt und da ist die notwendige Differenzierung zum Markt dann. Ja. Und dann könntest du sagen, die Kernkompetenz ist einfach hier der Social Fit zu genau dieser Person, die da sitzt.
Ja. Und abschließend, jetzt kann man natürlich auf den Gedanken kommen, ja, mei, dann kaufe ich mir die Leute halt einfach auf, ne? Also dann kaufe ich es mir doch hinzu. Das ist aber auch wieder ein Denkfehler, weil auch wenn ich mir kleinere Startups als Großkonzern zum Beispiel einverleibe oder als Managementberatung kleinere Boutiqueberatungen aufkaufe, da findet ja ein kultureller Anpassungsprozess statt. Das funktioniert vielleicht dann noch das erste halbe Jahr, aber spätestens nach einem Jahr sind die assimiliert, wenn man so will. Dann ist das kulturell, alle Vorteile, die diese kleine Boutique-Beratung hatte, die Geschwindigkeit, ist dahin, weil sie sich ja dann auf einmal an die Prozesse und an die Gegebenheiten des größeren Unternehmens anpassen müssen.
Ja, die werden irre langsam. Also, und Beweis, dass es so ist, stellt euch so ein Zwei-Mann-Unternehmensberatung vor, ne? Wie die ihre Reisen buchen. Die buchen die selber. Ratzfatz ist das gebuchtes Ding, ja. Und da wird nicht geschaut, ob jetzt 20 Euro mehr das Hotel kostet oder nicht. Das ist total irrelevant, ne? Weil die ja entsprechende Boutique-Preise haben, ne? So, aber wenn sie jetzt in so einen großen Konzern reinkommen, ja, holla die Waldfee. Ja, da gibt es einen Reisekostenprozess, ne, und Reisekostenregelungen. Also da braucht er erstmal eine Woche, um sich da einzuarbeiten, ne, und das macht ihn langsam.
Oder man spricht da kurz unter der Hand mit dem Kunden, ne, wie man jetzt die preisliche Gestaltung macht. Da braucht man keinen Einkauf für. Das wird einfach gemacht, dann unterzeichnet man und fertig ist.
Ja, das gibt's halt irgendeinen Pauschalpreis, ne? Und fertig. Und dann ist da all in und fertig. Und da braucht man auch nicht in Details wegen 10,50 € Hotelkosten, ob jetzt Flug oder Bahn erste oder zweite Klasse diskutieren, ne?
Gut, zusammenfassend. Also man kann es relativ schnell zusammenfassen. Die Kernaussage ist, wer den Kern, also seine Kernkompetenz zukauft, wird ausgenutzt. Wer Schalenkompetenz produziert, betreibt Verschwendung. Das sind eigentlich die beiden Haupterkenntnisse, die wir heute herausgearbeitet haben. Plus, was wir ganz am Anfang herausgearbeitet haben, was Schalenkompetenz und was Kernkompetenz ist, entscheidet der Markt und nicht das Unternehmen. Das sind also die, würde ich jetzt sagen, drei wesentlichen Erkenntnisse, die man aus der heutigen Folge für sich mitnehmen kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.